Der Herr ist auferstanden. Das haben wir jetzt in diesem Gottesdienst so häufig gesagt, wie ich glaube noch nie. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist in Wahrheit auferstanden. Glaubst du das auch? Ich will es dir an dieser Stelle ganz leicht machen und sagen, das musst du gar nicht glauben. Kein Mensch muss an die Auferstehung Jesu glauben. Es ist ganz einfach, nämlich eine Tatsache. Die Ereignisse um Karfreitag und Ostersonntag gehören zu den am besten bezeugten Tatsachen der Antike. Und deshalb ist auch eigentlich der Titel, warum ich an die Auferstehung glaube, an der Stelle, wo es um die Auferstehung Jesu geht, gar nicht richtig. Die erste Aufzeichnung, das erste schriftliche Dokument der Auferstehung gibt es bereits 15 Jahre nach dem Ereignis. Und der Apostel Paulus hat es aufgeschrieben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, kann man das nachlesen. Darin schreibt Paulus, dass die Auferstehung historisch ist und er ruft seine Leser dazu auf. Frag doch mal diejenigen, die das gesehen haben. Frag doch die Zeugen, die dabei waren. Geht nach Jerusalem. Fragt sie, ob Jesus wirklich auferstanden ist, ob sie gesehen haben, dass er wieder lebt, nachdem er gestorben ist. Das heißt also, die Auferstehung war für die damaligen, für die ersten, die davon gehört haben, nachprüfbar. Ein historisches Ereignis, an dem keiner, der ein bisschen Verstand hatte, vorbeigekommen ist. Man kann ja vieles sich nachträglich so zurechtbiegen, zusammenfantasieren. Aber wenn die Augenzeugen noch leben und die Ereignisse erst vor 15 Jahren waren, dann nicht. Uns im Jahr 2014 könnte auch niemand etwas vormachen, was im Jahr 1999 passiert ist. Erst recht nicht, wenn es um Ereignisse geht, die alle interessiert haben, die das ganze Land betroffen haben. 1999, Gerhard Schröder war Bundeskanzler. Oskar Lafontaine hat als Finanzminister alles hingeschmissen. Die Bundesregierung Rot-Grün hat beschlossen, an einem Luftangriff teilzunehmen gegen die Serben, die die Kosovo-Albaner unterdrückt haben. Ex-Bundespräsident Helmut Kohl ist in Bredouille gekommen wegen einer Spendenaffäre. Wow, ist das nicht schön, eine Frau zu haben, die einen so schnell, so sofort korrigiert? Also das Missverständnis der Versprecher hat gar keine Zeit zu wirken. Vielen Dank. Das ist die Zeitspanne von 15 Jahren. Und was da passiert ist an Karfreitag und Ostern, das waren nicht nur provinzielle Ereignisse. Diese Nachrichten wurden für so bedeutend gehalten, dass selbst der Kaiser im fernen Rom davon Nachricht erhielt. Israel war zwar nur eine kleine Provinz, aber Jesus ist damals in dieses Land hineingefahren wie ein Fuchs in den Hühnerstall. Für einen Historiker gilt ein Ereignis als gesichert, wenn die Quellenlage gut ist. Und das ist sie. Ein Punkt auf Kreuz und Auferstehung. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Als ich in der Schule war, da lasen wir von Caesar de Bello Gallico auf Lateinisch, der gallische Krieg. Das handelt davon, wie die Römer anfingen, nördlich der Alpen alles zu erobern. Die Geschichte vom gallischen Krieg ist erst 300 Jahre nach dem Ereignis. Das Buch, das wir heute haben, ist so spät und auch an einem ganz anderen Ort entstanden. Aber trotzdem zweifelt kein Historiker daran, das, was da steht, ist echt. Obwohl es eigentlich nach 300 Jahren ja die Möglichkeit durchaus gibt, etwas hinzuzufügen, etwas wegzulassen, etwas interessanter zu machen, ein bisschen auszuschmücken. Aber wir sagen heute, das ist historisch. Für einen Historiker gilt ein Ereignis dann als gesichert, wenn die Quellenlage gut ist. Deshalb muss niemand an die Auferstehung Jesu glauben. Sie ist kein Glaubensgegenstand, denn sie ist nach allen Regeln der Geschichtswissenschaft bestens belegt. Vielleicht aber sagst du jetzt, okay Gunther, ich glaube dir das ja, dass die Quellenlage gut ist, aber Auferstehung, das widerspricht doch allem, was wir an Erfahrungen haben. Das ist doch unwissenschaftlich, das geht doch gar nicht. Deshalb ein kleiner Ausflug gedanklich zur Frage, was ist wissenschaftlich? Ernst Troeltsch hat vor etwas mehr als 100 Jahren allgemein anerkannte Kriterien für wissenschaftliche Nachprüfbarkeit von geschichtlichen Ereignissen aufgestellt. Kritik, Korrelation und Analogie. Überprüfen wir, hält die Auferstehung Jesu diesen Kriterien stand? Historische Kritik, da geht es vor allem um die Quellenlage, dann aber auch um die Nachprüfbarkeit von konkreten Ereignissen. Wie war das mit dem Stein vor dem Grab und mit der Kohorte, die das Grab bewacht hat? All diese historischen Details werden dann begutachtet. Und was die historische Kritik angeht, da ist die Auferstehung wirklich erhaben. Dem kann sie locker standhalten. Wem das jetzt nicht reicht, was ich gebracht habe an Beispielen, dem empfehle ich das schöne Buch von Josh McDowell, Die Tatsache der Auferstehung. Das gibt's heute auch am Büchertisch. Zweitens, Korrelation. Also ein Ereignis gilt dann als wissenschaftlich belegt, wenn es nicht isoliert steht, sondern in Wechselwirkung steht mit dem, was vorher war und dem, was danach gekommen ist. Das ist im Blick auf die Auferstehung auch kein Problem, denn die steht ja in vielfältiger Wechselwirkung zu der Geschichte Jesu vorher und was da war und erst recht zu dem, was nachher war, denn die Auferstehung Jesu hat ja die Geschichte verändert wie kaum ein Ereignis in unserer Weltgeschichte und wirklich auch das Leben von Personen konkret verändert. Das dritte Kriterium, Analogie. Und da wird's kritisch. Ein Ereignis muss zu jeder Zeit und an jedem Ort wiederholbar sein, wenn die Laborbedingungen gleich sind. Die Auferstehung Jesu erfüllt dieses Kriterium nicht. Sie war in der Geschichte einzigartig und sie ist nicht jederzeit an jedem Ort wiederholbar. Der Clou ist aber, dass es in der Geschichte immer wieder Ereignisse gibt, die analogielos sind. Nur ein Beispiel. Wer die Evolutionstheorie für richtig hält, der sollte eigentlich noch weniger Probleme damit haben, die Auferstehung Jesu als Tatsache zu akzeptieren. Dass vor einigen Milliarden Jahren aus einer Fülle von toter Materie plötzlich Lebendiges entstehen konnte, beginnend mit Einzellern hin zu Wesen wie wir, die denken können, die fühlen können, die leiden können, die über sich selbst reflektieren können, das ist absolut analogielos. Die Evolutionslehre gilt als wissenschaftlich in all ihren diversen Schulen und Ausprägungen, aber sie enthält Kriterien von exakter Wissenschaftlichkeit. Ich denke, das Leben entspricht nicht den Kriterien von exakter Wissenschaftlichkeit. Die Wirklichkeit ist eben größer und weiter. Beenden wir den kleinen Ausflug in die Welt der Wissenschaftstheorie. Die Auferstehung Jesu eine Tatsache ist, deswegen heißt es auch im Glaubensbekenntnis, in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis, das die christlichen Kirchen immer mal wieder im Gottesdienst sprechen, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes und so weiter, da wird einfach erzählt, da wird berichtet, aber es heißt da an keiner Stelle, ich glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten. Da gibt es nichts zu glauben. Ganz anders unsere Auferstehung. Die ist keine historische Tatsache, sondern die ist Zukunftsmusik. Die kann nur erglaubt werden und da gilt auch dieser Titel für den heutigen Gottesdienst, warum ich an die Auferstehung glaube. Es heißt im Glaubensbekenntnis am Ende, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist ein Glaubensgegenstand, dass ich auferstehen werde, muss ich glauben. Und ich weiß, viele haben damit Probleme. Nach meiner Erfahrung als Pfarrer haben viel mehr Leute Probleme, die eigene Auferstehung zu glauben, als sie Probleme hätten mit der Historizität der Auferstehung Jesu. Und deshalb geht es jetzt im weiteren Verlauf der Predigt um unsere Auferstehung. Ich habe drei Vorbemerkungen. Erstens, das hatten wir schon, an die Auferstehung Jesu muss niemand glauben, sie ist eine historische Tatsache, wohl aber an unsere Auferstehung von den Toten. Die zweite Vorbemerkung ist, wer nicht glaubt, glaubt auch. Wenn einer sagt, ich glaube an die Auferstehung, dann sieht er sich leicht in der Defensive, denn er hat ja für seinen Glauben keine Beweise. Es gibt Hinweise, es gibt Indizien, aber keine Beweise. Es gibt aber auch keine Gegenbeweise. Es ist nicht so, dass es zwei Kategorien von Menschen gibt. Auf der einen Seite die Klugen und die Starken Und auf der anderen Seite die, die Angst haben vor dem Tod und sich deshalb sowas zurechtlegen müssen, wie der Glaube an die Auferstehung. Das eine wie das andere ist Glaube. Was jenseits des Todes kommt, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob etwas kommt, wir wissen aber auch nicht, ob nichts kommt. Das ist eine Glaubensfrage und wie immer unsere Antwort darauf lautet, sie ist eine Glaubensantwort. Es geht nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Glauben und Wissen. Vielmehr gilt, wer nicht glaubt, glaubt auch. Dritte Vorbemerkung. Mein Leben sieht anders aus, wenn ich an die Auferstehung glaube. Also allein schon vom subjektiven Lebensgefühl her lebe ich anders, weil ich eine Menge Trost habe, wenn ich damit zurechtkommen muss, dass Menschen, die ich liebe, verstorben sind. Weil ich eine Menge Trost habe und Gewissheit habe, auch angesichts meines eigenen Schwächerwerdens, Älterwerdens, meiner eigenen Sterbensängste. Aber auch objektiv lebe ich anders. Ich richte mich anders ein in diesem Leben. Wenn ich an die Auferstehung glaube, reise ich mit leichterem Gepäck. Ich sammle nicht so viel sinnlosen Plunder an. Wenn ich an die Auferstehung glaube, werde ich andere Prioritäten setzen in meinem Leben. Wenn ich an die Auferstehung glaube, werde ich dann die Beziehung zu dem, der mir diese Auferstehung zusagt und der schon auferstanden ist von den Toten, werde ich die Beziehung zu ihm als oberste Priorität sehen. Darum ist es schon wichtig, sich zu überlegen, was für eine Auferstehung spricht und was nicht. Und darum soll es jetzt gehen. Beweise, wie schon gesagt, gibt es nicht. Es gibt Hinweise, es gibt Indizien. Indizien allerdings, die ich für sehr stark halte. Für so stark, dass ich an die Auferstehung glaube. Der erste Hinweis. Ich glaube an die Auferstehung, weil alle Religionen dieser Welt von einem Leben nach dem Tod ausgehen. Im Laufe der Weltgeschichte hat es immer wieder religionslose Menschen gegeben, aber es hat nie ein religionsloses Volk gegeben. Jedes Volk auf der Erde hat Religionen ausgebildet und jedes Volk hat sich irgendwie mit Jenseitsvorstellungen auseinandergesetzt. Mit der Frage, was nach dem Tod kommt. Die Antwort war jeweils sehr verschieden, aber in der Fragestellung sind sich die Völker sehr ähnlich. Es scheint hier etwas zu geben wie ein gesammeltes Weltwissen oder wie eine Weltahnung, dass da was ist, dass das Leben hier auf der Erde nicht alles sein kann, dass es irgendwie danach weitergeht. Die Bibel selbst redet mehrfach davon, dass es so eine anonyme religiöse Ahnung gibt, dass Gott so eine Ahnung in das Herz der Menschen gesenkt hat, dass sie sich nach ihm sehnen, selbst wenn sie ihn nicht kennen. Deshalb haben selbst die scheinbar atheistischsten Ideologien jenseits Hoffnungen ausgebildet. Das ist mir ein Indiz. Wenn an der Sache mit der Auferstehung nichts dran sein sollte, warum ist dann der Mensch so unheilbar jenseitsgläubig? Und zwar zu allen Zeiten und in allen Orten der Welt. Zweiter Hinweis. Ich glaube an die Auferstehung, weil unser Leben über sich selbst hinausweist. In uns allen lebt eine Sehnsucht, dass mit diesem Leben hier auf der Erde etwas beginnt, was aber noch nicht zur Erfüllung gebracht werden kann hier. Darum sagt Augustinus, ein Theologe im 4. Jahrhundert, du hast uns, Herr, zu dir hin geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Unsere Sehnsucht nach mehr, nach etwas Größerem, nach etwas Endgültigem weist über dieses Leben hinaus. Die Erde ist nicht unsere letzte Heimat. Auch die menschliche Liebe weist über dieses Leben hinaus. Der französische Philosoph Gabriel Marcel hat einmal gesagt, einen Menschen lieben, das heißt ihm sagen, du wirst nicht sterben. Was er damit sagen wollte, ist, wer einen Menschen liebt, ist zutiefst davon überzeugt, dass dieser Mensch nicht sterben kann. Ich erlebe es immer wieder bei Beerdigungen, selbst wenn Menschen von sich selbst sagen, ich glaube nicht an Gott, ich glaube auch nicht an ein Jenseits, an ein Leben nach dem Tod, bricht dennoch immer so etwas in ihnen auf, dass sie zum Beispiel dann am Grab stehend sagen, wir sehen uns wieder. Diese Inkonsequenz, die ist scheinbar in uns drin. Das waren jetzt nur zwei Beispiele dafür, dass unser Leben über sich selbst hinausweist. Aber auch das sind nur zarte Hinweise. Deshalb das Entscheidende und Dritte: Ich glaube an die Auferstehung, weil Jesus es so gesagt hat. Mehr als alles Sehnen des Menschen, als alles Ahnen, als alles scheinbare Wissen der Religion, überzeugen mich die Worte des Mannes aus Nazareth, der von sich selbst gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Oder: Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Beim vorletzten Glaubenskurs hat jemand gesagt: Ja, aber das kann man doch auch Jesus in den Mund gelegt haben, diese Worte. Für einzelne Sätze wäre das vielleicht noch möglich, aber nicht für diese Fülle. Das gesamte Neue Testament dreht sich um diesen zentralen Punkt, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten und dass es darum ewiges Leben gibt für alle, die sich an Jesus Christus festhalten. Das sind keine einzelnen Sätze. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Satz beschreibt das Zentrum des Neuen Testaments und deshalb ist er auch einer der ersten Sätze, den die lieben Präparandinnen und Präparanten auswendig lernen dürfen. Ich persönlich glaube, dass Jesus auferstanden ist und dass er alle, die sich vertrauensvoll an ihn hängen, aus dem Tod erretten wird. Denn er hat es so versprochen. Wenn dem nicht so wäre, wäre Jesus ein gigantischer Lügner. Das gesamte Neue Testament nichtig und das Christentum ein einziger Irrtum. Vierter Punkt. Ich glaube an die Auferstehung, weil ich an die überwältigende Macht der Liebe Gottes glaube. Es ist eine Frage an unseren Glauben. Was halte ich eigentlich für stärker, die Macht des Todes oder die Liebe Gottes? Im Hohelied der Liebe heißt es: Liebe ist stark wie der Tod. Ich lese diesen Vers bei jeder Hochzeit vor, aber zuallererst ist dabei die Liebe Gottes zu uns Menschen gemeint. Die ganze Bibel bezeugt das Werben Gottes um uns Menschen. Er hat eine Sehnsucht nach ihm in unser Herz gelegt und er zieht uns zu sich. Er will in Beziehung mit uns treten. Deshalb gibt er sogar seinen Sohn Jesus Christus für uns in den Tod. Und das alles soll mit unserem Tod zu Ende sein? Das wäre doch absurd. Er hat Macht über Leben und Tod. Er hat Macht, uns nicht im Tod zu lassen. Er hat die Macht, uns nach dem Tod ein zweites Mal zu erschaffen. Gott ist stärker als der Tod und er liebt uns. Glauben wir wirklich, er würde uns eines Tages so fallen lassen und vergehen lassen, wie ein Gras im Wind, das verdorrt und weggeweht wird? Martin Luther hat einmal gesagt: Zu wem Gott einmal gesprochen hat, der ist wahrhaftig unsterblich. Zu wem Gott einmal in Beziehung getreten ist, den entlässt er nicht. Zu dem lässt er den Gesprächsfaden nicht abreißen, den lässt er nicht im Tod. Zum Schluss der Predigt habe ich für euch eine praktische Übung. Vielleicht sagst du jetzt: Ich würde ja gerne glauben, auch wenn ich manches nicht so verstanden habe oder auch nicht so nachvollziehen kann, was du da gesagt hast über die Argumente für die Auferstehung. Ich würde ja gerne glauben, aber ich finde den Einstieg nicht. Deshalb eine praktische Hilfe. Nimm dir eine Bibel. Ziemlich weit hinten in diesem dicken Buch, nach etwa 4/5, kommt das Johannesevangelium. Lies das Johannesevangelium. Mein Vorschlag: Lies jeden Tag ein Kapitel. Das Johannesevangelium hat 21 Kapitel, das reicht dann für ziemlich genau 3 Wochen. Oder wenn du gleich schon loslegen willst, der Ostermontag ist ein guter Tag, um sowas zu machen. Im letzten Glaubenskurs hat jemand ein Evangelium ganz durchgelesen, an einem Tag, in einem Satz. Ostermontag. Die Eier sind ja schon alle versteckt und längst gefunden. Nimm einen Buntstift oder einen Textmarker. Schone deine Bibel nicht und streich in diesem Johannesevangelium alles an, was du von Jesus über Leben und Tod lernen kannst. Und rede mit ihm vertrauensvoll darüber. Sag ihm ruhig, ich kann nicht an die Auferstehung glauben. Noch nicht, ich würde es aber gern. Lehre mich glauben, lehre mich dir zu vertrauen. Ich bin mir sicher, diese Übung wird aus dir etwas machen, wird dich verändern. Und was hast du schon zu verlieren? Wenn du es 3 Wochen lang machst, ist das Einzige, was du investieren musst, jeden Tag 20 Minuten. Und solltest du dann immer noch nicht glauben können, was ich nicht glaube, dann komm zu mir und wir reden. Das ist mein Angebot. Einstweilen, danke fürs Zuhören.
Wir haben jetzt die Rückfragen gesammelt. Wir hatten mal gesagt, dass Gunther immer genau 1 Minute Zeit hat zum Antworten.
Wow, das erste Mal mit Uhr.
Sollen wir das nicht mal vielleicht probieren?
Klingelt's dann?
Ja, es klingelt dann. Dann brauche ich nicht auf die Zeit zu achten und es kriegt jeder mit, wenn du zu lange redest.
Okay.
Ich drücke auch erst auf Start, wenn du die Frage verstanden hast, okay?
Oh, das ist aber lieb von dir. Danke. Wow, und Premiere an Ostern hier.
Fangen wir gleich mit einer herausfordernden Frage an. In dem letzten Lied hieß es, er nahm die Sünde der Welt mit ins Grab. Was heißt das?
Sünde heißt Zielverfehlung, Harmatia, das griechische Wort, das da im Neuen Testament steht. Das ist das Bild eines Bogenschützen, der seinen Bogen spannt und dann mit dem Pfeil ins Ziel treffen möchte. Zielverfehlung heißt, wir schießen vorbei, wir verfehlen das Ziel unseres Lebens. Wenn wir unser Leben nicht mit Gott leben, der, wie ich in der Predigt gesagt habe, diese Sehnsucht in uns hineingelegt hat und der uns zu sich zieht, das ist Sünde, Zielverfehlung. Vergesst die moralischen Geschichten, was da auch eben anklang in der Vorbereitung vom Kindergottesdienst in der Einladung. Sünde, wenn man den Eltern widerspricht oder so, vergesst das. Das hat nichts mit Sünde zu tun, das ist was ganz anderes. Keine moralische Tat, sondern wir verfehlen komplett unser Leben, wenn wir es nicht mit dem leben, der es uns geschenkt hat. Und daraus resultiert dann vieles andere, auch dass wir blöde Sachen machen.
Er hätte noch 5 Sekunden übrig gehabt. Ich hoffe, es ist trotzdem, also wir wollen ja nicht Qualität und Quantität verwechseln. Also ich hoffe, ich fand die Antwort qualitativ. Ich hoffe.
Wenn wir jetzt aber noch viel um diese Uhr reden, dann ist dieser Zeitgewinn eigentlich.
Okay, nächste Frage. Hallo Gunther, ich glaube an die Auferstehung, aber eine Freundin sagte einmal, das ist doch grausam, das tut doch kein Vater, kein Gott, seinen Sohn opfern. Er kann doch auch so allen das ewige Leben schenken, ohne ein Opfer. Er ist doch Gott. Warum also ein Opfer?
Genau um diese Frage ging es an Karfreitag vor zwei Tagen hier. Warum hat uns Gott nicht einfach so vergeben? Ganz kurz dazu, ihr Lieben, ihr müsst daran denken, es ist nicht ein Mensch, der stellvertretend für die Menschheit hier stirbt am Kreuz. Es ist Gott selbst, damit kein Mensch das machen muss, damit Gott uns nicht richten muss, nimmt er all das auf sich und richtet sich selbst. Er nimmt es auf sich. Und deswegen habe ich die Frage jetzt richtig verstanden. Lies mal schnell vor, ich habe noch 22 Sekunden.
Er kann doch auch so allen das ewige Leben schenken ohne ein Opfer. Er ist doch Gott. Warum also ein Opfer?
Genau, es wäre nämlich kein Gott der Liebe, wenn er das nicht ernst nehmen würde, was uns alles von ihm trennt, was wir in uns tragen an Verletzungen. Das nimmt er weg. Deshalb ist er ein Gott der Liebe, weil er das tut, weil er das kann, weil er das macht. Und das geht nicht, ohne dass er selbst darunter leidet.
Es klingelt gar nicht. Es hätte klingeln sollen. Aber ich habe es lautlos, ja. Ist ja Gottesdienst. Das letzte keine Frage, sondern eine Anmerkung. Danke für das Angebot. Ich werde es vielleicht wahrnehmen und werde mich melden.
Super.
Dankeschön. Gerne.